Lassen Sie sich einladen zu einer kleinen Stadtführung durch die Bibel. Wir lesen also einige Stellen, in denen das Wort Stadt vorkommt. Das beginnt gleich auf den ersten Seiten der Bibel. Das Jahr der Gründung dieser Stadt lässt sich schwierig oder gar nicht berechnen. An Lengefeld war da jedenfalls noch nicht zu denken. Aber wir erfahren den Gründer und den Namen dieser ersten Stadt, 1. Mose 4,17.
Kain schlief mit seiner Frau. Sie wurde schwanger und brachte Henoch zur Welt. Danach gründete Kain eine Stadt und nannte sie nach seinem Sohn, ebenfalls Henoch.
Wir gehen gleich zum allerletzten Vorkommen einer Stadt. Das finden wir, wie sollte es anders sein, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Diese Stadt ist von Gott selbst gebaut und himmlischen Ursprungs, das neue Jerusalem. Wie dort erst gefeiert wird, das können wir uns hier nicht vorstellen. Allerdings ist die letzte Erwählung dieser Stadt mit einer Warnung verbunden. Wir tun tatsächlich gut daran, die Aussagen der Bibel ernst zu nehmen. Offenbarung 22, Vers 19.
Wer etwas wegnimmt von den prophetischen Worten dieses Buches, dem wird Gott seinen Anteil wegnehmen. Den Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, die in diesem Buch geschrieben sind.
Wir schaffen es jetzt nicht ganz, alle anderen 1433 Stellen zwischen dem ersten und letzten Vorkommen des Wortes Stadt in der Bibel zu lesen. Aber einige Höhepunkte wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Und wir lesen sie in der biblischen Reihenfolge. Städte haben ein Potenzial zum Guten und zum Bösen. Leider konzentriert sich dort oft auch das Böse. Die Stadt Sodom ist so übel, dass Gott sie vernichten muss. Abraham verhandelt vorher mit Gott, ob er die Stadt nicht doch erhalten will, wenn sich wenigstens 50, 45, 40, 30, 20 oder zumindest 10 Gerechte darin finden. Sie fanden sich leider nicht. Und nachdem Lot und seine Frau herausgeführt wurden, muss die Bibel in 1. Mose 19 berichten:
Der Herr ließ Schwefel und Feuer auf Sodom und Gomorra regnen. Der Herr schickte es vom Himmel herab. So vernichtete er diese Städte, die ganze Gegend.
Städte sind oft laut, aber es sollte auch Ruhe geben. Wir alle brauchen sie. Regelmäßige Pausen und Ruhe. Hören wir aus 2. Mose 20.
Du sollst an den Sabbat denken. Er soll ein heiliger Tag sein. 6 Tage in der Woche darfst du jede Arbeit tun, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag. Er gehört dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun, weder du selbst, noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, auch nicht der Fremde, der in deiner Stadt lebt.
Der in deiner Stadt lebt. In unserer Stadt steckt ja auch das Wort Feld, Lengefeld, Stadt, Lengefeld. Stadt und Feld sollen gesegnet sein. Selbstverständlich ist das allerdings nicht. Und ob wir Segen erleben dürfen, liegt nicht nur an Gott, es liegt auch an uns. In 5. Mose 28 sagt Gottes Wort:
Reich gesegnet sollst du sein, wenn du auf den Herrn, deinen Gott, hörst. Gesegnet sollst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Verflucht sollst du sein, wenn du nicht auf den Herrn, deinen Gott, hörst. Verflucht sollst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld.
Wir verlassen die Tora, die fünf Bücher Mose, und kommen zu den Psalmen, Sprüchen und Propheten. In einer Stadt wird ja immer wieder gebaut und es soll genug und gute Arbeit geben. Was noch? Die Bibel legt den Schwerpunkt auf Dinge, die wir oft vergessen. Aus Psalm 127.
Wenn nicht der Herr das Haus baut, nützt es nichts, dass die Bauleute sich anstrengen. Wenn nicht der Herr die Stadt bewacht, nützt es nichts, dass der Wächter wachsam bleibt. Es nützt euch nichts, dass ihr früh am Morgen aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt. Ihr esst doch nur das Brot, für das ihr unermüdlich arbeitet. Doch seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Seht, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Ein Lohn ist die Frucht, die er dem Mutterleib schenkt.
Haben wir es gehört? An Gottes Segen ist alles gelegen. Und Kinder sind ein Segen. Sonst stirbt die Stadt nämlich aus. Und noch etwas. Das Klima in einer Stadt ist nicht nur vom Wetter abhängig. Sprüche 11.
Wenn's den Gerechten gut geht, freut sich die Stadt. Wenn die Frevler untergehen, bricht Jubel aus. Ehrliche Leute sind ein Segen für das Ansehen der Stadt. Durch den Mund böser Leute wird ihr Ruf zerstört. Wer schlecht über seinen Nächsten redet, dem fehlt es an Verstand. Ein verständnisvoller Mensch kann schweigen.
Christen haben eine besondere Aufgabe für ihre Stadt, sogar wenn sie nur Zugezogene sind, mehr oder weniger freiwillig. Und das mit dem Frieden oder dem Wohl der Stadt, das kann sich wohl jeder auf die Fahne schreiben. Jeremia 29, Vers 7, etwas ausführlicher übersetzt. Gott sagt:
Sucht den Frieden und das Wohl der Stadt, wohin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Auf ihrer Wohlfahrt beruht euer eigenes Wohl.
Zum Schluss noch drei erhellende Stellen aus dem Neuen Testament. Und dabei geht es nicht um unsere Straßenbeleuchtung, sondern wir selbst sollen und dürfen leuchten. Und von fern darf schon etwas aufleuchten, was in der Zukunft, ja in der Ewigkeit liegt. Christen freuen sich darauf und sind dorthin unterwegs. Matthäus 5.
Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Hebräer 13.
Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige.
Und Offenbarung 21.
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klageschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen.
Liebe Gemeinde und liebe Gäste, 500 Jahre Stadtrecht Lengefeld. Was gibt's da zu feiern? Vielleicht, wir sind eine Stadt und keiner merkt's, denn es geht zu wie auf dem Dorf. Bei uns sind ja tatsächlich die Merkmale von Dorf und Stadt vereint. Wir haben die Vorteile von beidem. Seit 500 Jahren. Und das kann man feiern. Das Dorf ist älter als die Stadt und am ältesten die Burg Rauenstein. Vor 700 Jahren wurde Lengefeld in alten Schriften noch unter irgendwelchen wüsten Dorfstätten verbucht. Aber dann hat es sich rausgeputzt mit seinen zwei Teilen Oberdorf und Unterdorf. Um den Aufbau weiter zu fördern, starteten die damaligen Herren von Rauenstein, die Herren von Günterrode, die Initiative, die wir jetzt feiern. 1522 erhielt Lengefeld, diese Kolonie von Marienberg, tatsächlich das Stadtrecht. Nein, nicht das ganze Dorf. Erstmal nur der Markt und Umgebung. Genau 7500 Quadratmeter. Na, immerhin. Städte in der Bibel waren im Gegensatz zu den offenen Dörfern durch eine Mauer geschützt. In den Toren wurde unterschieden und entschieden, was und wer rein darf und was und wer nicht. Übrigens, jeder Organismus, der gesund bleiben will, tut das. Auch jeder soziale und gesellschaftliche Organismus. Und wer das nicht beachtet, muss sich nicht wundern, wenn er krank wird oder alles den Bach runtergeht. Aber bleiben wir bei unserer Geschichte. Stadtrecht, das bedeutete damals Braurecht, das Wichtigste, dann Marktrecht, Zunftrecht, ein besonderes Steuerrecht und städtische Verwaltung. Das kann man feiern. Und seitdem existierten also sowohl das Städtlein Lengefeld um den Markt als auch das Dorf Lengefeld. Und so folgten, wie die Chronik schreibt, Irrungen und Verwirrungen. Stadt oder Dorf? Beides konnte richtig sein. Die Verwaltung erfolgte 300 Jahre lang noch auf dörfliche Weise. Erst um 1836 wurden Dorf und Stadt Lengefeld tatsächlich amtlich vereint. Und seitdem war alles klar. Alles gehört zur Stadt. Alles ist die eine Stadt. Nein, in den Köpfen dauerte es noch etwas länger. Es ist noch gar nicht so lange her, als sich ein Ehepaar sprach, anlässlich ihrer goldenen oder diamantenen Hochzeit. Und als die in jungen Jahren heirateten, begingen sie einen schlimmen Tabubruch. Denn der Mann aus dem Oberdorf wagte es, ein Mädchen aus dem Niederdorf zu heiraten. Vielleicht war es auch umgekehrt, so genau weiß ich nicht mehr, aber das hat sich eingeprägt. Jedenfalls sowas ging gar nicht. Und siehe, es ging doch. Und hat gehalten. Grund zum Feiern. Inzwischen sind wir da etwas weitergekommen. Jetzt im 21. Jahrhundert werden sogar auswärtige Ehepartner ohne größere sichtbare Proteste geduldet. Grund zum Feiern. Und seit 2014 ist unsere Stadt um weitere Ortsteile gewachsen. Aus 9 mach 1. Grund zum Diskutieren zunächst. Und dann auch zum Feiern. Nicht nur damals, auch heute. Wer feiert denn nun? Wer organisiert die Feier? Und wer feiert mit oder extra oder beides? Nein, so ganz ideal lief das von Anfang an nicht. Und möglicherweise hat sich das nicht grundlegend geändert. Der erhoffte Bergsegen, um dessen Willen die Stadtgründung überhaupt erfolgte, blieb jedenfalls aus. Und unsere Ortschronik bemerkt, ich würde sonst nicht wagen, das zu sagen, ich zitiere jetzt die Ortschronik: Im Ganzen mag den Herren von Günterrode selbst die Gründung der Bergstadt als Fehlschlag erschienen sein. Grund zum Feiern? Aber ja doch, wir können hier gut leben, in unserer Stadt, in der sich's wie auf dem Dorf lebt. Vieles ist noch persönlicher als anderswo, das ist ein Riesenvorteil, ein Riesenvorteil. Wir haben viel Grund zur Dankbarkeit und das kann man feiern, sollte man auch feiern. Wir feiern über eine Woche lang. Und leben hier über Jahre. Wie gelingt das am besten? Zum Beispiel so: Den Mut aufbringen, Illusionen zu begraben, das Vorhandene annehmen, das Gute suchen. Und dazu noch 3 Anmerkungen. Die erste: Lengefeld ist nicht das himmlische Jerusalem. Das wird es nie sein. Und das muss es auch nicht sein. Das war nie vorgesehen. Das heißt, diese Stadt und ihre Bewohner sind und werden nicht perfekt. Das dürfen und sollten wir akzeptieren. Christen wissen, wir haben hier keine bleibende Stadt. Sondern die zukünftige suchen wir. Das heißt, das Perfekte kommt erst noch. Und deshalb sagen wir Ja zum Unperfekten. Wir wollen hier nicht irgendwelche Ideale und Utopien verwirklichen, sondern es geht um das, was unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen möglich ist. Nur das Angenommene kann erlöst werden. Also nehmen wir doch den Ort und seine Bewohner bitte erstmal so an, wie sie sind. Und uns selbst auch. Damit beginnt es, genau damit. Wobei das nicht bedeutet, sich mit allem abzufinden. Und dazu die nächsten beiden Punkte. Christen wissen etwas um das Geheimnis des Segens. Am Anfang haben wir gesungen, ein feste Burg ist unser Gott, und den Psalm 46 gebetet, nachdem dieses Lied geschrieben wurde. Und wie zur Begrüßung schon festgestellt, die feste Burg ist nicht unten das Schloss, auch nicht der Ort, sondern das ist Gott, der Gott der Bibel und hoffentlich unser Gott. In dem Psalm ist nun von der Stadt Gottes die Rede. Dort, wo Gott wohnen darf und Menschen sich um ihn versammeln, da leben sie auf. Da kommt sogar Freude auf. Guckt nochmal rein. Und Ängste treten den Rückzug an. Gott ist da, unser Schutz. Und der Psalmbeter bekennt, alles Chaos der Welt kann uns nicht die Freude und Festigkeit durch Gott rauben. Martin Luther wusste etwas davon und so hat er dieses starke Lied geschrieben. Eine feste Burg ist unser Gott. Aber manches daraus wagt man kaum mitzusingen, wenn man mitdenkt und dabei ehrlich ist. Hechtens in dem Wissen, es gibt da etwas Starkes, was ich so noch nicht habe. Aber ich suche danach. Nur Gott kann das schenken. Vielleicht sagen wir auch, das ist mir viel zu steil, was du da geschrieben hast, Herr Luther. Hattest du wirklich diesen starken Glauben? Warst du dir da so sicher, Strophe 4 und so? Ich persönlich denke eher, Luther hat dieses Lied auch geschrieben, um sich selbst Mut zuzusprechen. Er war nämlich oft angefochten. Er kannte die Angst. Und Mut ist Angst, die gebetet hat. Jedenfalls ein Famulus von Martin Luther, das heißt sein persönlicher Hiwi, sein Hilfswissenschaftler, sein Assistent an der Uni, der wurde Lengefelds erster evangelischer Pfarrer. Hieronymus von Hirscheid aus Werdau. 1540 war das schon. Und Lengefeld verdankt dies einer schriftlichen Bitte des Hans von Günther Rode von Rauenstein an Luther selbst. So hörte also Martin Luther von Lengefeld und half. Lengefeld war ziemlich von Anfang an mit der Reformation verbunden. Auch das ein Segen, meine ich. Das Luther-Denkmal erinnert noch daran. Es sollte erst über dem Hauptportal stehen. Aber ehe dieses Schwergewicht jemanden auf den Kopf fällt, hat man es lieber auf die Wiese gepflanzt. Und dort steht es noch heute. Also, ihr müsst nicht die Köpfe nach oben verrenken, um Luther zu sehen und mal an ihn zu denken. Apropos Schwergewicht oder Schweres. Nein, Gott erspart uns nicht schwere Zeiten. Aber sein Segen kann und will durchtragen. Und er ist stärker als die Nöte. Harte und notvolle Zeiten hat Lengefeld einige durch. 30-jähriger Krieg, die Pest. An der Pest starben allein im Jahre 1680 483 Personen. Und das war mehr als die Hälfte der Einwohner. Und das will und wird hoffentlich niemand mit Corona heute vergleichen. Uns geht es immer noch sehr, sehr viel besser als sehr vielen vor uns, die vor uns hier gelebt haben. Ja, es gab Kriegsnöte. Es gab und gibt ideologische und geistliche Verwirrung in unserem Ort. Es gab und gibt wirtschaftliche und finanzielle Schwierigkeiten und manches andere. Vermutlich kommt auch noch oder wieder einiges Schwere auf uns zu. Wir haben nicht alles in der Hand. Aber Christen wissen um die Hand Gottes. Sie wissen um das Geheimnis des Segens. Sie wissen, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, wacht der Wächter umsonst. Und deshalb arbeiten und wachen Christen nicht nur, sondern beten. Das tun sie einzeln und das tun sie gemeinsam, miteinander. Und sie treffen sich, um einander zu stärken und Segen zu empfangen, und Segen weiterzugeben. Das ist wichtig. Wichtiger als viele denken. und in den kommenden Zeiten wohl noch viel wichtiger. Und dann beteiligen sich Christen hoffentlich an dem, was allen gilt, und damit sind wir schon beim dritten Punkt, das Gute suchen und verwirklichen. Der Prophet Jeremia schrieb in einem Brief: Sucht den Frieden, das Wohl der Stadt, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Auf ihrer Wohlfahrt beruht euer eigenes Wohl. Den Frieden, das Wohlergehen, die Wohlfahrt, das Ganze der Stadt suchen. Womit fängt das wohl an? Damit, wie wir über unsere Stadt, über andere und uns selbst reden. Wir müssen nichts schönreden, aber bitte auch nicht zu niemandem schlecht reden. Ich zitiere noch einmal Sprüche 11, diesmal nach Luther. Durch den Segen des Aufrechten steigt eine Stadt auf, aber durch den Mund der Frevler wird sie niedergerissen. Wer seinen Nächsten schmäht, ist ein Tor. Aber ein verständiger Mann schweigt stille. Ich bin jetzt auch gleich stille, aber gesagt werden muss, das Übereinander herziehen macht eine Stadt kaputt. Eine Kirchgemeinde übrigens auch. Und wenn wir uns solche destruktiven Worte sparen würden, also in diesem Sinne mal Sparmaßnahmen ergreifen, schon dadurch würde unsere Stadt weiter aufblühen. Und segnen heißt zunächst, nicht nur, aber zunächst ganz schlicht Gutes reden. Gutes reden. Und dem guten Reden dürfen dann gute Taten folgen. So fördern wir das Wohl und den Frieden unserer Stadt. Zunächst dürfen wir feiern und dann lassen, was wir lassen sollten und dafür tun, was wir tun sollten. Unsere Kirche trägt den Namen zum Heiligen Kreuz. Das Kreuz auf der Kirchturmspitze strahlt über unsere Stadt. Und wenn der gekreuzigte Jesus sein Werk an uns, in uns und durch uns tun darf, dann haben wir Frieden mit Gott, mit uns selbst und untereinander. Dann steht unsere Stadt unter dem Segen Gottes. Und den wünsche ich uns allen. Amen. Wir laden ein zum Gebet.
Gott, unser Vater im Himmel, wir danken dir für unsere Stadt und allen Segen und alle Chancen, die du in sie hineingelegt hast.
Hab Dank für alles, was auf den Feldern wächst und in den Ställen groß wird. Wir bitten um deinen Segen für die Landwirtschaft.
Danke für alle bezahlte Arbeit und die Wirtschaft in unserem Ort. Wir bitten dich um deinen Segen für alle ehrliche Arbeit.
Wir danken dir für alle, die sich um das Wohl unserer Stadt mühen, die sie leiten und verwalten und sich für sie einsetzen. Bitte gib Weisheit und Weitsicht für alle Entscheidungen, die getroffen werden müssen.
Danke für die Kinder, die in unserer Stadt aufwachsen. Sie sind ein Segen. Hilf uns, ihnen auf ihrem Lebensweg zum Segen zu sein. Wir bitten für die Schulen und Einrichtungen um eine gute Atmosphäre und um Entscheidungen, die das Wohl unserer Kinder fördern.
Wir danken dir für alles gelingende nachbarschaftliche Miteinander. Für alle Liebe, die gelebt wird, für alle, die sich um altgewordene und kranke Mitmenschen bemühen, um Trauernde und um solche, die allein sind.
Wir klagen dir das Herziehen übereinander, Klatsch und Tratsch und alles, was das Miteinander vergiftet. Hilf uns, Gutes zu denken und zu sagen und Zerstörerisches auszusortieren.
Wir danken dir für allen geistlichen Segen in Vergangenheit und Gegenwart. Wir klagen dir auch alle geistliche und ideologische Verwirrung durch die Zeiten hindurch bis heute. Wir klagen dir alle Gleichgültigkeit dir gegenüber. Lass uns die Wahrheit erkennen, die frei macht, und wirke mit deinem Geist, der lebendig macht.
Gemeinsam beten wir: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.